willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag, diesmal mit einem besonderen Gast. Ich habe mich ja in den letzten Monaten auch nicht immer besonders gut über Berufsschulen und Berufsschullehrer ausgedrückt, beziehungsweise war auch ab und zu mal ein bisschen kritisch. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich wilde Anrufe in der Corona-Zeit hatte von Ausbildungsverantwortlichen, die sehr verzweifelt waren, was sie jetzt mit ihren Auszubildenden tun können, wie sie diese auf die Prüfung vorbereiten können, ob es da Plattformen gibt oder wie man das machen kann, weil es einfach ein paar Berufsschulen gab, die ja sich ein bisschen aus der Verantwortung genommen haben. Und heute habe ich glücklicherweise einen Gast da, der etwas erzählen wird, wie das auch anders geht. Bevor er sich vorstellen wird, möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen. Und zwar werden wir ab Dezember, und es ist ja bald auch schon soweit, einen Adventskalender haben. Und bei diesem Adventskalender ist es so, dass wir wöchentlich ein Buch verlosen. Also das heißt, wer da Interesse dran hat, gerne auf unserer Homepage schauen oder uns folgen beziehungsweise den Newsletter abonnieren. Da bekommt man dann mit, wie man die gewinnen kann. So, Herr Löhrer.
Ja.
Genau, Sie sind mein Gast heute und Sie sind Berufsschullehrer und ich bitte Sie einfach, sich mal kurz vorzustellen, was Sie machen, vielleicht auch, warum Sie mit mir sprechen möchten oder warum Sie es tun.
Ja, mein Name ist Mario Löhrer, ich bin 36 Jahre alt und als Lehrer für Maschinenbautechnik und Metalltechnik am Rhein-Erft Berufskolleg in Hürth unterstütze ich unsere Auszubildenden bei ihrer beruflichen Entwicklung und versuche da, je nachdem, wie es funktioniert, auch digitale Medien einzusetzen. Warum es zu dem Gespräch heute auch gekommen ist, auf den letzten Podcast habe ich dann reagiert und quasi mitgeteilt, dass bei uns an der Berufsschule in der Corona-Zeit quasi durchunterrichtet wurde, nur dann halt im Fernunterricht. Und ja, dazu ist es jetzt zu diesem Gespräch gekommen.
Ja, super. Ich bin auch sehr dankbar, dass Sie sich gemeldet haben, weil es natürlich in der Tat auch gute Beispiele für eine tolle Arbeit der Berufsschulen im auch dualen Berufsbildungssystem gibt. Und da fand ich es irgendwie toll, dass Sie sich da auch bereit erklärt haben, jetzt sogar in meiner Nähe. Sie sitzen ja in Hürth und ich sitze jetzt gerade in Löwenich im Homeoffice. Das heißt, also so weit sind wir nicht voneinander entfernt, aber das präsente Treffen haben wir jetzt mal ausgelassen in dieser Zeit. Ich frage all meine Interviewpartner immer nach dem Digitalisierungsgrad. Das heißt, Herr Löhrer, wie digital sind Sie eigentlich unterwegs?
Ja, im Privaten, sage ich mal, bin ich eher so mittel unterwegs. Klar, ich habe ein Smartphone und ein Tablet, was ich privat benutze, um Messenger-Dienste zu nutzen, E-Mails, mich im Internet zu informieren, auch kaufe ich auch ab und zu mal Sachen über das Internet, bin aber immer noch eigentlich derjenige, der gerne in den Laden geht. Genau das so. Dann benutze ich, To-Do-Listen mache ich dann wohl auf Smartphone beziehungsweise Tablet, so ein bisschen, sage ich mal, private Projektplanung. Wenn ich dann quasi dieses Frühjahr ein Hochbeet anlegen wollte oder so, dann habe ich mir das digital alles aufgeschrieben, was muss ich dafür organisieren und sowas. Das mache ich dann schon digital. Und ja, so das Social-Media-Thema benutze ich jetzt privat eher weniger. Aber so Xing, Instagram versuche ich jetzt zur Vernetzung dann schon zu nutzen, um halt zu informieren, was machen andere beruflich. Auch bei Instagram wird das ja immer mehr. Da bin ich aber bis jetzt eher der Konsument und nicht derjenige, der seine Sachen bis jetzt teilt.
Okay, ja, okay, interessant, ja. Ja, wie digital Sie jetzt auch eigentlich so dann noch in Ihrem Job sind, davon werden Sie uns ja jetzt berichten. Deswegen direkt mal die Frage an Sie. Was machen Sie denn jetzt anders als, ich sag mal, andere Berufsschulen, von denen ich jetzt eben mal so gesprochen habe?
Ja, ich sage mal, das Besondere, ein hauptbesonderer Grund unserer Berufsschule ist, dass wir mit der überbetrieblichen Bildungsstätte der Rhein-Erft-Akademie, unserem Schulträger, hier unter einem Dach sitzen. Das heißt einmal, wir haben sehr nahen Kontakt zu den überbetrieblichen Bildungsgängen. Sind da, ich muss also quasi nur eine Treppe runtergehen von meinem Büro aus und kann dann mit den Ausbildern direkt sprechen, sind also gut vernetzt, was die Inhalte angeht. Das ist vielleicht nicht immer so bei allen Schulen. Dann haben wir regelmäßige Treffen mit den Betrieben oder die Betriebe rufen dann bei mir im Büro an, wenn irgendwas ist. Das heißt auch, was heißt anders, bei uns sind die Lehrer fast alle von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Regel in der Schule. Egal, ob wir Unterricht haben oder nicht, wir machen die Unterrichtsbereitung hier und sind dadurch für die Schüler oder auch für die Betriebe natürlich relativ leicht erreichbar, was das angeht. Ja, dann, wenn wir zu dem Digitalen kommen, sieht so aus, wir haben alle bei uns Dienstlaptops und teilweise jetzt auch schon Tablets, das wird aber noch mehr werden. Und halt die Räume sind alle, sage ich mal, mit Beamer oder interaktiven Whiteboards ausgestattet. Das heißt, so digitale Präsentationsmedien können wir hier jederzeit einsetzen, haben auch Laptops, die wir den Schülern dann für den Unterricht ausleihen können. Das heißt, da sind wir schon, glaube ich, gut aufgestellt.
Super, ja. Können Sie ein bisschen mehr dazu erzählen, was Sie jetzt dann auch mit den Schülern so machen? Muss jetzt nicht unbedingt was nur mit der Corona-Zeit zu tun haben, aber gerne auch. Also das heißt, Sie sagen, Sie leihen ja Laptops aus. Also da fragt man sich ja schon vielleicht der eine oder andere, wofür das denn? Gerade weil Sie ja auch, sage ich mal, eher naturwissenschaftlich-technische Berufsgruppen ausbilden. Da ist ja die Frage, so, ja, warum denn ein Laptop für die Schüler? Was machen Sie mit denen?
Ja, zum einen, sage ich mal, im Bereich der Elektroniker für Automatisierungstechnik, die müssen aber eine SPS-Programmierung machen. Da ist natürlich, das geht nicht auf dem Papier, sage ich mal. Da muss man das natürlich mit dem Rechner machen. Dann müssen die Schüler auch bei uns mal Präsentationen selber erstellen. Da versuchen wir schon mal den Deutschunterricht mit dem Fachunterricht zum Beispiel zu kombinieren. Das heißt, oder wenn die Schüler Projekte bearbeiten müssen, dann können diese ganze Dokumentation dann auf dem Rechner machen und müssen das dann auch entsprechend immer wieder Ergebnisse präsentieren. Dann versuchen wir auch nach Möglichkeit manchmal bei Rechercheaufträgen zur Einarbeitung, dass sie Laptops nutzen oder dann auch ihre eigenen Geräte, bring your own device. Manche Schüler haben eigene Tablets, die sie dann auch benutzen dürfen oder auch mal das Handy für Recherchezwecke oder halt so interaktive Sachen wie ein Kahoot. Das ist ja relativ weit verbreitet an Schulen auch. Können wir da gut einsetzen. Und was wir auch einsetzen, ist halt digitale Lernplattform. Also wir setzen jetzt im Moment die eCademy von Cornelsen ein, aber da gibt's ja auch Georg von Westermann oder Vocanto, die man da dann einsetzen kann. Die funktionieren ja größtenteils auch auf dem Smartphone, wenn die Laptops mal nicht zur Verfügung stehen, dass wir da auch diesen digitalen Lernweg da einschlagen können, auch im Präsenzunterricht bis jetzt. Ja.
Also das heißt, Sie kombinieren das, ne? Oder beziehungsweise haben es kombiniert. Können Sie vielleicht mal so ein Beispiel nennen, was man, sage ich mal, gerade für die Leute, die vielleicht, ich sag mal so, Academy, Georg oder Vocanto hat man sicherlich schon mal gehört, aber was man da so machen kann, was kann man da sehen für die Leute, die ja vielleicht das bis jetzt noch nicht gehört haben?
Ja, also zum einen kann man das nutzen zur, sage ich mal, Themeneinarbeitung. Da gibt's, sage ich mal, digitale, aufbereitete, interaktive Präsentationen. Das heißt, der Lehrer muss nicht unbedingt vorne stehen und in das Thema einführen oder die müssen das nur im Buch nachlesen, sondern die können sich dann selber damit das Thema erarbeiten, wenn halt das ist eine sehr geleitete Lernsituation dann in dem Fall. Das heißt, die können sich da durchklicken. Da sind kleine Tests mit drin. Das heißt, die Schüler haben direkt eine Wissensüberprüfung. Was habe ich davon verstanden? Und teilweise sind da auch Simulationen drin. Das heißt, zum Beispiel können da in Elektrotechnik einfach elektrische Schaltungen aufgebaut werden. Und dann gibt's einen Kurzschluss oder auch nicht, wenn da was falsch gemacht wird und so. Das mit einer Aufgabenstellung, wo die Schüler sich dann an Themen rantasten können oder für die Metalltechnik einen Zugversuch, wo man dann verschiedene Prüfkörper ausprobieren kann und dann sieht, wie verhält sich das Spannungsdehnungsdiagramm und dann kann man mit den Schülern das besprechen, was das wieder für die Werkstoffeigenschaften dann im Endeffekt aussagt, ohne dass man jetzt ein Prüflabor haben muss mit diesen endteuren Prüfgeräten, um sowas mal selber durchzuführen. Das ist was anderes, als wenn ich dir nur ein Video davon zeige von so einem Versuch.
Ja, klar. Das kann ich nachvollziehen, genau. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal super spannend. Sie hatten jetzt eben ganz kurz auch das Thema Kahoot angesprochen. Also man hat ja immer so das Gefühl, digital ist immer so losgelöst von dem Präsenten. Und Sie haben ja eben auch schon betont, dass man das auch kombinieren kann. Ne? Also ich deswegen nochmal so die Frage danach, wie setzen Sie zum Beispiel Kahoot oder dann halt auch diese Plattform denn dann im Unterricht ein? Also dass man sich das mal so praktisch vorstellen kann. Die sitzen ja dann nicht unbedingt jetzt aktuell zu Hause, sondern in der Berufsschulklasse sind bei Ihnen vor Ort. Ja. Was kann man da machen oder wie macht man das?
Ja, also bei Kahoot gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das einmal, also auch motivierend einsetzen in der Zahl, okay, wir hatten jetzt ein Thema besprochen und will das als Wissenssicherung oder Überprüfung einsetzen. Das heißt, man macht in Präsenz das Kahoot. Das heißt, die Schüler sehen die Fragen auf dem Beamer und können dann auf ihrem Handy quasi A, B, C oder D zum Beispiel als Lösung
quasi wie so ein angeben Quiz,
und stehen ne, da genau, das ist ein digitales kann, Quiz, ne? Ja.
Ja.
Genau, ein Quiz. Was wir auch schon mal gemacht haben, ist, wenn die so Gruppenarbeiten oder eine Expertenrallye machen, dann müssen die Schüler selber diese Fragen erstellen zu ihrem Thema. Ich füge die dann alle zusammen. Also die erstellen die direkt am Rechner dann in so einem Kahoot drin. Also das Quiz kommt von den Schülern selber. Und dann sind die auch dann sehr gespannt, wie gut die Klasse danach referiert. Das heißt, wenn die Fragen selber entwickeln, müssen sie sich nochmal sehr tief inhaltlich mit ihrem eigenen Thema beschäftigen und können danach auch sehen, nach ihrer eigenen Präsentation, ist das, was ich meinem Klassenkameraden vermitteln wollte, überhaupt hängen geblieben. Das heißt, das merken die Schüler selber, okay, das habe ich vielleicht nicht gut genug erklärt, weil das nicht bei den Kollegen hängen geblieben ist. Und dann macht man das manchmal auch so, wenn die Fragen dann nicht so gut ausgefallen sind, dass die Gruppe, die das Thema erklärt hat, genau diesen Sachverhalt den anderen dann nochmal erklärt. Nicht ich als Lehrer, sondern erstmal die Experten, also die Schülerexperten, das den anderen dann erklären. Okay. Oder bei einer, genau, das ist so, wie man Kahoot gut einsetzen kann. Oder wie ich es tue. Ja.
Okay, Sie wollten gerade noch sagen, oder?
Ja, mir ist noch eingefallen, ein anderes Tool sind halt so Abfragen. Zum Beispiel, wenn man ja sonst im Unterricht teilweise fragt, okay, wer weiß was zu dem Thema, dann zeigt vielleicht einer auf und die anderen trauen sich nicht, weil sie nicht sicher sind, ob das richtig ist. Da gibt's ja auch Sachen wie Mentimeter, Poll Everywhere oder so, die man einsetzen kann, um dann mit dem Smartphone eine Abfrage zu machen. Das heißt, die können Schlagbegriffe eingeben. Dann gibt's so eine Wortwolke zum Beispiel dann. Oder bestimmte Fragen stelle ich dann, die können abstimmen, was ist jetzt richtig, was glaubt ihr, Tendenzen abgeben zum Beispiel. Ja. Und dann trauen die sich auch eher mal was zu machen, und es Angst haben, dass es falsch ist. Das ist vor allem sowas, was man viel im ersten Lehrjahr einsetzen kann. Später, wenn die Lehrer voll sind, dann kennt die Klasse sich, die kennen sich alle untereinander. Dann ist das so, bei unserer Schule habe ich das zumindest bei mir im Unterricht nicht das Gefühl, dass irgendwer Angst haben muss, was zu sagen, was nicht ganz richtig ist, dass sich andere ihnen dann auch auslachen oder so. Aber am Anfang von der Lehre, wenn die sich alle noch nicht so gut kennen, hilft das schon.
Das stelle ich auch auch in unseren, sage ich mal, Seminaren fest, wenn wir, sage ich mal, so Azubi-Wochen machen oder sowas oder auch jetzt vor allem vermehrt im Digitalen. Also wir setzen zum Beispiel das Mentimeter auch jetzt im digitalen Kontext viel ein, weil wir immer natürlich das Problem haben, dass wir nicht immer hundertprozentig wissen, was die jetzt gegenüber machen. Also manchmal haben wir die Kamera nicht an oder wenn wir da eine Gruppe von 25 Azubis so präsent haben, so wie sie es stetig in ihrer Klasse haben, dann ist es ja auch immer so, es gibt halt einfach die, die halt immer was sagen oder die, die halt auch einfach eine große Klappe haben, ob das immer richtig ist, ist was anderes. Aber in der Tat, um einfach mal so eine Rückmeldung zu bekommen, ist es durchweg irgendwie verstanden, beziehungsweise was gibt es eigentlich für so ein Hintergrundwissen an der einen oder anderen Stelle? Das stellen wir auch fest, das ist gut, weil das bindet automatisch allein. Alle müssen ihr Handy in die Hand nehmen und das tun und nicht so, ja, zwei Leute haben jetzt was gesagt und ich habe meine Augen aufgehalten und das hat gereicht, sondern alle sind viel stärker eingebunden, aber eher im positiven Sinne, nicht in der Kontrolle, sondern in dem alle machen mit. Und das, finde ich, ist eine besondere Form, die wir so sonst im Präsenten gar nicht immer so gut abprüfen können. Ne? Nur weil mich jemand anguckt, heißt das ja nicht, dass er dabei ist. Ne? So, und das finde ich ein schöner Punkt.
Genau, das ist dann von der Präsenz. Da hat man irgendwann, wenn man die Klasse kennt, hat man als Lehrer dann oft ein Gefühl zu merken, ist das angekommen oder nicht, weil man die Schüler einfach irgendwann kennt, wenn man schon sieht, wie die gucken, erkennt man manchen dann später, wenn man die kennt, im Gesicht an, okay, der hat das jetzt verstanden oder der hat es nicht verstanden, will aber es gerade nicht zugeben. Das merkt man, sage ich mal. Oder ich glaube zumindest, dass ich das oft feststellen kann. Und das war jetzt der große Unterschied zu der Zeit, wo wir halt die Schule schließen mussten und die dann vor dem Bildschirm saßen. Dann war dieses Feedback, auch selbst wenn man die sieht, aber man sieht die halt so klein und man die ganze Gestik als Lehrer fällt weg, mit der die Schüler sich identifizieren können und umgekehrt auch. Und das war zum Beispiel dann im Lockdown dann schon eher schwieriger, das abzubilden, was nehmen die jetzt mit? Und ja, diese Verbindung war dann ein bisschen, fehlte dann.
Ja, genau. Und dann, dafür war das dann hilfreich. Ne? Sie haben jetzt gerade den Lockdown auch schon angesprochen. Vielleicht können Sie einfach mal sagen, der Lockdown hat sich ja, also ich weiß, dass das freitags kommuniziert wird, vielleicht wussten Sie es schon vorher, aber es war ja freitags, nachmittags kam die Info, dass montags die Schulen sind zu sind, auch die Berufsschulen. Und da jetzt mal die Frage, was haben Sie dann gemacht? Also wie haben Sie diese, ich sag mal wirklich, diese Lockdown-Zeit von Tag 1 bis so durchgehend, wie haben Sie das einfach umgesetzt? Was haben Sie gemacht?
Genau, also wir wussten es auch nicht vor Freitag, also außer die Gerüchteküche, aber offiziell wussten wir das vorher auch nicht. Und ja, genau, wir haben dann, klar, die Schüler, denke ich, schon Bescheid gesagt, dann, also wir waren ja über die auch vernetzt, über E-Mails, beziehungsweise hatten wir damals auch schon Messenger-Jeans, den wir nutzen konnten dafür, und den Schülern gesagt, ne, ihr dürft Montag dann nicht mehr in die Schule kommen. Mhm. Und die Betriebe entsprechend auch informiert von unserer Seite und haben uns dann zusammengesetzt und geguckt, wie können wir das, also im Kollegium zusammengesetzt, wie können wir die jetzt beschulen, was macht am meisten Sinn. Also wir konnten denen ja dann Unterrichtsmaterial über die Plattform zur Verfügung stellen, die wir damals hatten, das war rein so Dokumentenaustausch. Haben dann schnell geguckt, dass wir ein Videokonferenzsystem dann auch haben. Da hatten wir zu Beginn hatten wir das Zoom, haben jetzt mittlerweile auf Microsoft Teams gewechselt. Kann ich gleich noch was zu sagen, um dann möglichst zügig die Schüler wieder abholen zu können. Also das heißt, um denen zügig dann auch wieder Unterricht garantieren zu können, dass die da nicht stehen bleiben und wir dann irgendwann diese große Not haben, dass wir massig Unterrichtsstoff nachholen müssen. Das heißt, wir haben die verschiedenen Kanäle versucht zu nutzen, um die Schüler quasi wieder ranzukriegen ans Arbeiten hatten. Wir wussten ja, welche Fachbücher die Schüler bei uns haben und konnten dann erst zum Beispiel dann bei manchen Sachen sagen, okay, dann lassen wir die erstmal mit dem Fachbuch arbeiten, weil man muss die Arbeitsblätter oder sowas dann ja auch anders vorbereiten, wenn die Schüler zu Hause damit sitzen. Das heißt, wir mussten das erst dann, wir hatten vorher schon nochmal alle E-Mails abgefragt, haben abgefragt, wer hat welches digitale Gerät, weil die Gerüchte waren ja da, dass der Lockdown kommt. Und dann konnten wir dann auch dann, als der Lockdown dann da war, haben wir dann auch Geräte aus der Schule verliehen oder aus unserer überbetrieblichen Bildungsstätte, weil wir selber gar nicht genug Laptops hatten für alle Schüler, die kein Gerät hatten. Haben dann mit den Kollegen aus der überbetrieblichen gesprochen, die haben gesagt, ja klar, hier unsere von uns könnt ihr auch einen Teil der Geräte noch verleihen, um die Sachen dann,
die Schüler zu beschulen. Sie hatten dann auch alle, sag ich mal, einen Laptop oder irgendwie so ein Endgerät, was auf jeden Fall ein bisschen mehr Leistung hatte als so ein Smartphone, mit dem man ein bisschen mehr auch, also mit dem man wirklich arbeiten kann, dann auch bei sich zu Hause.
Genau, das haben wir geguckt, dass das so ist. Also viele Schüler hatten auch selber entsprechende Geräte, die ausgenutzt haben. Manche Schüler haben auch erst nach ein paar Wochen gemerkt, okay, jetzt müssen wir, wollen wir mit einer Freeware-Software arbeiten, aber die läuft auf dem iPad nicht. Dann haben die sich später dann noch einen Rechner ausgeliehen, weil die selber nur ein iPad hatten als Beispiel. Ja, und dann haben wir in dem Zug dann auch quasi eine pädagogische Plattform bei uns gelauncht. Das ist die MNS Pro Cloud von X-Concept. Da ist dann das komplette Microsoft mit drin, mit Microsoft Teams. Und darüber war dann auch möglich, dass wir Aufgabenblätter einsammeln. Das heißt, die konnten uns Fotos da hochladen von ihren bearbeiteten Aufgaben, sodass wir da auch eine Kontrollmöglichkeit bei uns hatten.
Okay, ja.
Ja.
Das heißt, wie kann ich mir so einen Berufsschultag, also gibt es den typischen Berufsschultag oder den man so skizzieren kann? Wie kann ich mir den vorstellen, wie der so abgelaufen ist?
Dann im Lockdown haben wir das so gemacht. Also wir haben den wirklich gesagt, wir hatten meistens so, sage ich mal, Tagesarbeitspläne. Vor allem im Fachunterricht ging das natürlich gut, weil wir da ja relativ viel Stoff haben, auch so relativ viele Stunden ja pro Woche mit denen haben. Das heißt, da konnten wir sagen, okay, heute müsst ihr die und die Aufgaben bearbeiten. Dann und dann findet an dem Tag eine Online-Sprechstunde statt. Da müsst ihr auch alle online sein. Wenn da uns aufgefallen ist, dass Schüler da nicht mitgemacht haben, haben wir die Betriebe dann informiert. Weil das war der einzige Hebel, den wir dann an der Stelle, sage ich mal, haben. Aber die in der Regel war das sehr selten möglich. Die meisten Schüler haben sich schon dann gemeldet. Manche haben dann auch erstmal angerufen, weil es technische Probleme gab. Die haben wir dann versucht, über Telefon dann mit denen zu klären. Je nach Endgerät funktioniert das ja leider nicht alles gleich. Dann haben wir auch versucht, oder die Kollegen auch hier aus der Ausbildung haben dann auch Videos selber gedreht, hier von technischen Dingen, die man denen sonst zeigen. Jetzt ging das ja nicht, also haben wir da Videos aufgenommen, die denen zur Verfügung gestellt, und dann konnte man dazu dann Arbeitsblätter, Fragen mit denen stellen. Also wir hatten meistens einmal am Tag irgendein Webmeeting mit den Azubis, nicht immer zur gleichen Zeit, also weil manchmal haben wir das manchmal morgens gemacht, am ersten Tag haben wir erstmal morgens gemacht, gucken, sind alle da, arbeiten auch alle, jetzt arbeitet mal und wir sehen uns später wieder. Das haben wir da versucht. Oder in anderen, in den übergreifenden Fächern haben wir das mehr mit so Projekten gemacht, oder die haben dann auch teilweise, die Kahoots kann man auch quasi machen, dass die nicht im Raum sitzen, sondern dass die auf der Welt verteilt sind. Da gibt's auch einen anderen Modus, da kann man dann auch so kleine Testsituationen, sage ich mal, schaffen, um zu gucken, haben die das bearbeitet, was ist dabei hängen geblieben. Dann haben wir den in der bei eCademy Lernlisten zusammengestellt. So konnten wir dann natürlich und genau gesagt, an welchem Tag die was machen sollen.
Okay.
Um dann zu sehen, was haben die gemacht. Und das konnten wir dann relativ leicht darin auswerten. Was auch immer uns wichtig war, wenn die Abgaben machen mussten, die waren dann immer Abgabe bis nachmittags 4 oder so. Dass die Schüler nicht sagen, okay, schönes Wetter, ich gehe jetzt tagsüber an den Strand oder an See, sage ich mal. Was Corona-mäßig uns zu gut ist, trefft euch irgendwo alle und dann machen wir nachts die Aufgaben oder so. Also damit die auch in einem versucht haben, den einen möglichst geregelten Tagesablauf trotzdem zu geben.
Vielleicht auch nicht schlecht, gerade so, ne, das Thema, also Struktur mitzugeben, ne, weil ich glaube, das habe ich jetzt auch durch verschiedene Ausbildungsbetriebe hinweg gehört, dass es natürlich teilweise auch für jemanden ja schwierig ist, der normalerweise so eine Struktur kennt, dass der morgen irgendwie in die Ausbildungswerkstatt oder in die Berufsschule fährt, jetzt auf einmal sich selbst zu organisieren, natürlich auch ein bisschen Anleitung braucht. Und da ist vielleicht ganz gut, dann um 16 Uhr so eine Deadline oder einen Termin zu haben. So, ne?
Genau, und dann zwischendurch mal so einen Termin, dass man einmal abcheckt, sind alle da, oder die mussten sich dann auch genauso krank melden in der Zeit bei uns, damit wir wissen, okay, warum kann jemand was nicht machen? Das heißt, wenn der krank war, musste sich auch in der Schule und im Betrieb krank melden. Das wurde dann genauso gehandhabt wie sonst auch.
Okay.
Ja, und was natürlich auch geholfen hat, war, sage ich mal, dass viele Kollegen derzeit auch an anderen Schulen oder Bildungszentren sehr aktiv waren, und wir konnten dann viel auch auf YouTube-Videos zurückgreifen, wo wir dann den Schülern in der Lernplattform die Links gesetzt haben, gesagt haben, hier zu dem Thema schaut euch erst das Video an und danach macht ihr erst die Aufgaben, die wir euch gegeben haben.
Ah, okay, also dass sie sich da auch schon in das Thema einarbeiten konnten, ohne dass sie jetzt als Berufsschullehrer irgendwie, sag ich mal, einen Vormittag die beschallen müssen und dann nachmittags gibt es noch so ein paar Aufgaben, sondern, sag ich mal, dieses Erklären, den Erklärbär spielen, der war eher dann auch noch mehr im Hintergrund als schon sonst, sondern die haben sich das dann dadurch durch verschiedene Medien selbst erarbeiten können, ob es jetzt über so eine Plattform, über YouTube oder über die Themen, Lehrbuch auch klassisch noch im Einsatz,
Ja.
Okay, ja, super. Was ich auch ganz interessant finde, ist halt, weil das der Einwand kommt oder kam ja immer bei diesem Thema Digitalisierung, dass man nicht so eine gute Lernkontrolle hat. Man hat immer das Gefühl, wenn die dann zu Hause im Homeoffice sitzen, das war ja auch immer so Azubis ins Homeoffice, oh mein Gott, dass man so das Gefühl hat, man muss die kontrollieren, ne? So, und natürlich hilft es denen auch, so eine Struktur zu geben. Wir wissen auch ganz genau, wenn man denen jetzt komplett freie Hand lassen würde, wären die auch, ich sag mal so, mit ihrer neu gewonnenen Freiheit vielleicht etwas überfordert, um es mal positiv auszudrücken, ne? Aber auch, dass man eine Möglichkeit hat, das Ganze halt so eine, ich sag mal, so eine Lernstandskontrolle einfach zu machen, zu gucken, kommen alle mit, passt das so, ne? Und das habe ich ja, ich sag mal so, im Präsenten sehe ich ja immer noch, ist da jemand noch dabei, oder wenn er eine Aufgabe macht oder ich den dran nehme, der das nicht weiß, dann habe ich natürlich eine Möglichkeit. Aber wenn ich das digital so mache, kann mir ja jemand auch mal durchflutschen, und das ist natürlich ganz gut, weil, also so wie Sie es berichten, dass Sie da auch eine gute, sag ich mal, so eine Lernerfolgskontrolle gemacht haben, funktioniert das, was funktioniert nicht, wo muss ich vielleicht auch nochmal eine Extraschleife drehen, so, ne?
Genau. Ja, genau. Das war sehr hilfreich auch für uns, ja.
Ja, entspannt, ja.
Ja, auch diese Quizzes, die kommen da auch dann auch von zu Hause gut an. Damit kann man eine sehr niedrige, schwellige Lernkontrolle manchmal machen.
Ja, genau, ohne dass sie es merken. Also das ist, Kontrolle klingt ja auch immer so negativ, aber das Quiz, also so ist auch meine Erfahrung immer, das machen die immer total begeistert mit und merken ja gar nicht, dass sie gerade A, lernen und B, auch nochmal ihr eigenes Wissen überprüfen. Ne? Es geht ja auch gar nicht darum, die jetzt immer zu testen und so von oben herab, aber es macht natürlich schon Sinn, immer mal zu gucken, okay, passt das nicht, und ja, super. Es klingt jetzt total gut, aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, und ich glaube auch den ein oder anderen Zuhörer, wie ist denn das Feedback der Auszubildenden? Finden die das auch so praktisch und toll, wie sie es so berichten? Oder ja, gibt es da auch Gegenwehr oder so?
Ne? Ja, also,
was sagen die
ja,
so?
Ja, Gegenwehr nicht. Die sagen natürlich manchmal dann, boah, das ist jetzt aber doch was viel. Und dann muss man vielleicht manchmal gucken, gibt man denen doch was mehr Lernzeit dann auch im Digitalen. Im Unterricht merkt man das ja schnell, wie sich eine Lerngruppe mit einem bestimmten Thema tut. Im Digitalen geht das natürlich schwerer. Mhm. Da muss man immer aufpassen, dass man die dann auch nicht überfordert, die Schüler. Ja. Genau. Dann natürlich, wenn die unterschiedliche Geräte haben, da haben sich manche auch beschwert, bei mir funktionierte das nicht so schnell. Oder die Kompetenzen im Umgang mit deren eigenen Geräten ist auch sehr unterschiedlich. Also,
okay.
Sag ich mal, ein Foto machen, das können die alle auch auf den Teilen-Button dann drücken. Aber wenn die jetzt das Foto in eine bestimmte Plattform hochladen müssen, da ist nicht immer direkt die einfache App, die das mit zwei Klicks macht. Oder wir sagen denen, bitte mach daraus ein PDF. Das war dann schon was aufwendiger. Da haben die Schüler sich beschwert, warum können wir nicht einfach JPEGs ihnen per Mail schicken? Ja, aber dann genau. Hat man als Lehrer innerhalb von einem Tag 50 E-Mails mit halbleserlichen Bildern und so. Da haben wir denen dann auch Links geschickt zu bestimmten, wie man jetzt YouTube-Videos, gibt's ja genug, wie mache ich ein Foto und daraus ein PDF und schicke das dann, kann das wegschicken. Ja, da haben wir teilweise Videos selber gedreht, damit das mit unserer Plattform konform ist, aber teilweise auch dann halt verwiesen, wo es Sachen dann gab. Also es gab Schüler, die haben gesagt, sie fanden das super, weil sie dadurch keine Ablenkung hatten. Die sich halt von anderen Menschen schneller ablegt. Das heißt, im Klassenraum, die haben sich danach auch, weil sie es jetzt mal selber gemerkt haben, dann danach im Klassenraum irgendwo anders hingesetzt, als sie jetzt wieder da waren, weil die jetzt gemerkt haben, dass sie sich doch zu viel ablenken lassen, was wir denen vorher auch immer gesagt haben oder die auch schon mal von uns aus versetzt haben. Jetzt haben die das mal selber gemerkt. Die sagten, die fanden das so total gut, aber es gab auch welche, die sagen, die wollen lieber in der Klasse lernen mit anderen, der soziale, also den meisten hat schon das Soziale gefehlt. Also einmal zu dem Lehrer, aber auch in diesem Klassenverband, dass man die Leute dann nicht sehen kann, die Sachen sich selber, das heißt selber erarbeiten, das müssen ja auch im Unterricht auch, aber der direkte Austausch ist dann schwerer, auch wenn die Chats zur Verfügung hatten und konnten da Fragen stellen und die haben sich die gegenseitig auch beantwortet, das wurde auch viel genutzt, ist das was anderes, als wenn man gemeinsam dieses Gemeinschaftsgefühl hat, den einfach sehr gefehlt in der Zeit.
Ja. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Ich glaube, das ging ja wahrscheinlich den meisten auch so. Ne? Aber ganz interessant, so dass der Effekt dann doch so ist, dass sie das selbst merken, dass sie dann anscheinend besser lernen. Ich glaube, das würde man jetzt erstmal, wenn man so denkt, Azubis im Homeoffice sollen irgendwie digital lernen, da würde man nicht darauf kommen. Aber es ist auch meine Erfahrung, das zeigt, dass die sehr, sehr viel konzentrierter sind, weil diese Gruppendynamik auch gar nicht so stark mit dabei ist.
Ja,
ne?
Bei anderen ist das genau andersrum. Die haben dann, also Einzelne, die haben dann zu Hause alles, was die ablenken kann und haben dann das Problem zu Hause, okay, da lacht mich jetzt die PlayStation an, ich könnte jetzt was PlayStation spielen.
Ah, okay.
In der Schule habe ich das nicht, da bin nur ich und da ist jemand die ganze Zeit da, der darauf achtet, dass ich arbeite. Also ein paar haben auch gesagt, sie brauchen wirklich ich glaube, ein Schüler hat gesagt, einer, der dann mit der Peitsche da steht und mich antreibt. Also überspitzt gesagt, aber der sagte, die hatten zu Hause Probleme, sich dann nicht von ihren eigenen Sachen, die sie drumherum haben, ablenken zu lassen. Oder wenn halt, sag ich mal, die noch zu Hause wohnen, teilweise in dem ersten Lehrjahr auch, dann sind die Geschwister, waren dann auch alle zu Hause, dann ist natürlich viel mehr, sagen, da haben die zu Hause weniger Ruhe als in der Schule. Also es gab genau diese beiden Gegensätze.
Okay, ja. Ja, interessant. Auch ich muss gerade nochmal drüber nachdenken, als sie so sagten, so ja, dass sie halt ihnen lieber gerne eine E-Mail mit JPEG schicken wollten, so, ne, das ist natürlich auch verständlich, ist halt der einfachste Weg. Aber ich überlege auch, wenn ich mal 50 E-Mails dann als Berufsschullehrer aufmachen muss, ja, schön, vielen Dank. Da ist es natürlich auch wirklich so, wahrscheinlich auch nochmal so eine Entwicklung der Kompetenz. Einmal mit dem Umgang von diesen MS-Office-Programm, die ja auch nicht jeder mehr auf seinem Laptop hat. Also gerade ältere Generationen denken immer so, warum können die das nicht so gut? Das liegt einfach daran, dass man, wenn man sich privat einen Laptop kauft, mittlerweile gar nicht mehr das vollumfängliche Office-Paket da drauf installiert hat, sondern nur so eine Light-Version. und das ja meistens auch gar nicht braucht. Daher ist es ja auch ein schöner, interessanter Möglichkeit, mal zu lernen, wie wandle ich ein PDF um, wie lade ich irgendwo was hoch, wie gehe ich mit den verschiedenen Programmen um. Also das ist ja auch dann so nebenbei nochmal gelernt, was ja auch für deren berufliche Zukunft total wichtig ist, ne? Also jeder Mitarbeiter muss ja zumindest mal so die grundlegenden Kenntnisse auch in diesem Programm haben. So, ne? Das wird wahrscheinlich noch viel stärker kommen. Ne?
Genau, also das hatten wir, dass die, also in dem Austausch in den Betrieben hören wir das auch mal, die werden in den Betrieben immer mehr digitaler, die haben das auch, sag ich mal, wenn die im Außendienst mit eingesetzt sind oder halt, dann haben die auch ein Tablet dabei, da sind die Arbeitsaufträge drauf, die für den Tag anstehen, die müssen die komplette Dokumentation darüber machen, müssen Fotos machen, die dann irgendwo ablegen, spätestens nach der Ausbildung, und das wird ja immer mehr. Ja. Dass das alles ins Digitale angeht und diese Papierlisten, wo er es abgehakt hat, das wird halt immer mehr verschwinden. Und wenn man das so schon in den Unterricht mit einbauen kann, das ist auch eine Forderung, sage ich mal, von den Betrieben, mit denen wir die Schüler zu uns schicken, dass sie das auch von der Schule etwas einfordern, dass wir da auch immer mehr digitaler werden, dass die halt die Facharbeiter oder Azubis dann direkt einsetzen können und nicht die erst jetzt nochmal auf eine Tablet-Schulung schicken müssen sozusagen.
Naja, das ist ja sowieso auch der Wunsch, dass man am Ende der Ausbildung auch Leute, Personen hat, die sehr schnell sich in den Fachbereich dann einarbeiten können. Ne? Und da, das ist auch das, was ich unter dualer Berufsausbildung nämlich verstehe, dass es nicht nur um so reine theoretische Vermittlung gibt, sondern dass man halt Hand in Hand versucht, jemanden persönlich und fachlich auf einen späteren Arbeitsplatz vorzubereiten. So, ne?
Genau. Ja.
Ich habe abschließend noch eine Frage an Sie, und zwar der ein oder andere Zuhörer, Ausbildungsverantwortliche oder Berufsschullehrerin, die fragen sich vielleicht, ja, okay, meine Berufsschule oder mein Ausbildungsbetrieb ist vielleicht noch nicht so ganz fortschrittlich, aber ich habe es in der Hand. Was wären vielleicht so von Ihrer, aus Ihrer Sicht drei Tipps, wenn man da einfach jetzt mit starten will oder was man vielleicht bei diesem Thema einfach bedenken sollte? Was wären so drei Tipps, die Sie hätten?
Ja, ein Tipp ist nicht zu viel, also auf der einen Seite erstmal einfach mal anfangen mit kleinen Schritten, was dann wie so Kahoot einzusetzen ist für einen Lehrer im praktischen Unterricht nicht so aufwendig, wenn natürlich, klar, man muss dann bestimmte, zum Beispiel mindestens vielleicht einen Beamer haben. Ja. Daran hapert es ja manchmal schon. Aber auch andere Sachen, dass man als Lehrer sich da schon mal einarbeitet vielleicht. Dann aber auch, sag ich mal, diese Lernplattform oder schauen, was gibt es schon einfach. Also als ich hier angefangen habe, habe ich sofort immer geguckt im Internet, was machen andere Schulen, wo gibt es Informationen zu verschiedenen Tools, die man auch viele oft erstmal umsonst testen kann. Und das ist mit den Schülern. Ich habe auch Sachen mit den Schülern dann mit Freeware-Versionen erstmal ausprobiert, um zu gucken, wie kommt das bei den Schülern
was braucht das Tools dann, ne? Genau, also die genannten Tools, die kann man auch alle, soweit ich weiß, erstmal kostenlos testen und das dann auch gerne mit der Zielgruppe direkt und kann dann auch mal schauen, passt das für einen oder braucht man noch irgendwelche anderen Inhalte oder also genau, für was will man es dann auch einsetzen? Das merkt man ja erst, wenn man es dann gerade einsetzt, so, ne? Wenn man auch keine Ahnung hat, ne? Ja.
Ja, genau. Ja, ein weiterer Tipp, der ist jetzt nicht nur so, sag ich mal, für Digitalisierung, sondern diese ganze Vernetzung zwischen den Lernorten. Das heißt, der Austausch mit überbetrieblicher Bildungsstätte und den Betrieben selber, merke ich bei mir im Fachunterricht, das bringt schon sehr stark auch die andere Kollegen. Wenn man da mal in Betrieb war und man kann den Azubis dann sagen, hier in deinem Betrieb, ihr habt doch die und die Drehmaschine oder ihr habt doch das und das. Wie macht ihr das dann? Dass die Azubis einfach merken, okay, der weiß, wo ich arbeite, der weiß, was so meine Probleme vielleicht später auf der Arbeit sind und bereitet mich auch darauf vor. Dann sind die Azubis viel schneller, sag ich mal, inhaltlich bei der Sache, wenn man sowas aus deren Alltag erzählen kann oder denen sagt, hier, erzähl doch mal da und davon, wie macht ihr das? Und die merkt direkt, aha, der weiß, der war schon mal bei mir im Betrieb, der weiß, was da abgeht. Das hilft auch, diese Vernetzung. Oder andersrum, hier hören ja auch viele Ausbilder zu, oder die Ausbilder dann halt auf die Berufsschule zugehen, wenn die das Gefühl haben, das läuft nicht so in die gleiche Richtung, wie wir es wollen. Einfach diese Vernetzung zwischen den Lernorten von allen Seiten stärken. Das wird das auf jeden Fall stark weiterbringen.
könnte man ja auch, sage ich mal, so einen regelmäßigen Tonus machen, dass man als Lehrer auch mal eingeladen wird in so einen Ausbildungsbetrieb und sich das anschaut und auf der anderen Seite auch dann vielleicht das Treffen dann, oder aktuell eher virtuell, aber das Treffen dazu nutzt, einfach mal zu gucken, wie man die Zusammenarbeit noch verbessern kann. Ne? Also vielleicht gibt es ja auch Anschauungsmaterial oder irgendwas, was die auch Projekte, die von denen man einfach nur mal berichtet, wo man dann in der Tat in der Berufsschule sprechen kann, aber auch andersrum, dass man natürlich im Werksunterricht oder halt dann auch, wenn man dann am Arbeitsplatz ist, einfach sagen kann, ja, okay, das sind aber Themen, da weiß ich, das macht ihr in der Berufsschule. Ne? So, dann ist es die Vernetzung einfach da. Dann ist es, läuft es nicht parallel, sondern wirklich ineinander verwoben. Und das wäre, glaube ich, also diese Vernetzung dieser Lernorte, so wie Sie es ausgedrückt haben, so gemeinsam, ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall ein super Schlüssel für eine gute Ausbildung.
Ja, auch für die Ausbilder, die wissen dann, wenn die aus dem, also bei uns ist Blockunterricht, wenn die aus dem Block kommen, dann wissen die, was sie vorher in der Berufsschule gemacht haben. Und wenn das jetzt passend dazu im Betrieb was man, dann kann der immer sagen, hey, ihr habt da doch in der Berufsschule drüber gesprochen, bring deine Sachen nochmal mit, dann schaust du da nochmal rein. Du hast der Ausbilder da auch nicht immer alles nochmal erklären muss, sondern der weiß dann, da haben die doch Unterlagen zu, dann muss der Azubi, der es vielleicht nicht mehr so direkt präsent hat, vielleicht nochmal reingucken. Das entlastet die Ausbilder der manchmal vielleicht dann auch an der Stelle.
Genau. Das ist auch manchmal nicht unwichtig, ne? Dieses gerade digitale Sachen haben auch so den Anhang von, okay, ich muss dann immer mehr machen oder wenn ich jetzt auf die Berufsschule zugehe, dann habe ich noch mehr Arbeit, aber ich glaube, dass eine gute Zusammenarbeit meistens auch dazu führt, dass alle weniger Arbeit haben, wenn die Abschulung gut läuft.
Ne? Ja.
Ja, das klingt doch super. Ich fasse mal so zusammen. Also einfach mal machen, höre ich da so raus. Und das vor allem auch gemeinsam in einer engeren Abstimmung. Ich glaube, das ist ein guter Schlüssel. Und ja, ich danke Ihnen für die Offenheit, auch mal ein paar Einblicke zu bekommen. Und hoffe auch, dass das in Zukunft sich weiterentwickelt bei Ihnen. Drücke Ihnen da die Daumen. Und vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit.
Super.
Schön.
Bis bald.
Bis bald.